Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Folge 1. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Annika.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du bist Mitgründerin und COO von CYK Collective, einer Social Media und Influencer Marketing Agentur. Ihr macht einerseits ganz viel Influencer Management, aber macht ja auch projektbasierte Kampagnen und ganz viel Events. Und wir reden heute über Überzeugungsarbeit und Change Management und es geht darum, wie man EntscheidungsträgerInnen ins Boot holt und in den Influencer Marketing intern verkauft. Aber bevor wir damit anfangen, was ist denn dein aktuelles Social Media Rabbit Hole? Jetzt nach gestern wahrscheinlich Bad Bunny.
Ja, zählt auch
Wir
dazu.
Nehmen das am Tag nach dem Super Bowl auf.
Also Bad Bunny ganz stark vertreten, aber natürlich auch Epstein Files. Ja. Also da bin ich auch ganz tief drinnen. Und witzigerweise gerade in Ayurveda-Kuren.
Aha, weil du da geplant hast.
Genau, weil ich mich gerade schlau mache, was es Sinn macht. Indien, Sri Lanka, da bin ich auch gerade voll drin.
Müssen wir nachher dann drüber reden, weil das will ich auch mal wissen, was Sinn macht.
Können wir gleich gemeinsam machen.
Genau. Und bist du Team TikTok oder Instagram?
TikTok mittlerweile.
Ich auch. Ich versuche es immer so zu rechtfertigen, als es ist alles Research, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es einfach Doomscrolling und Zeitvertreib. Das ist
schon die App, die ich dann am Abend so anmache und neben dem Fernseher durchscrolle.
Das ist ja das Absurde, oder man hat den Fernseher aufgedreht und schaut eigentlich nicht, weil man die ganze Zeit auf TikTok ist.
Frecher, darf man nicht laut sein.
Gut, dass wir in der Branche arbeiten und eigentlich wissen, welche Macht das hat und selbst die größten Social-Media-Opfer sind.
Ja, genau.
Magst du vielleicht kurz erzählen, was deine Rolle bei CYK Collective ist und wie du dazu gekommen bist?
Ja, also ich bin vor circa 7 Jahren in die Branche gerutscht, eigentlich zufällig durch Bekannte und habe da in einer der damals größten Influencer-Marketing-Agenturen begonnen. Und da war auch unter anderem Karin unter Vertrag und da haben sich unsere Wege gekreuzt zum ersten Mal, habe ich sie auch kennengelernt. Und die Agentur hat aber dann relativ bald den Standort in Österreich geschlossen. Und Karin war damals schon sehr weltoffen und hat immer den Plan, dass sie sich breiter aufstellt und hat ihre Agentur gegründet. Und hat mich unter anderem und Jasmin übernommen, zum Glück. Und ich habe dann...
Der Rest ist Geschichte.
Ja, ich habe dann relativ lange auch Karins Management gemacht. Mhm. Wenn wir da jetzt drüber reden im Nachgang, ist das immer so witzig, weil ich muss sagen, ja, damals war mir nicht bewusst, was da alles dahinter steckt. Mhm. Also ich durfte schon in der Agentur reinschnuppern, aber dass man dann selbst zuständig dafür ist, ist schon nochmal was anderes.
Was das eigentlich bedeutet.
Und was für eine Workload da dahinter steckt.
Vor allem bei jemandem wie der Karin.
Genau, ist auch nochmal was anderes. Ehrlich gesagt, war mir das nicht bewusst. Also ich habe die Herausforderung angenommen und ich habe mich da auch reingehört und habe ihr das nie gezeigt. Erst über Jahre später haben wir drüber gesprochen und seitdem lachen wir drüber. Aber da war es auch so, dass sie dann gesehen hat, okay, da steckt Potenzial dahinter und hat das glücklicherweise auch erkannt. Und da bin ich heute noch sehr froh drüber und hat mich dann an der Agentur beteiligt. Genau, so bin ich eben von der Mitarbeiterin in die Geschäftspartnerrolle geschlüpft. Und bin jetzt, wie du gesagt hast, CEO, also sehr stark im Operativen tätig. Also schaue, dass die internen Prozesse passen. Da, wo es Feuer gibt, Feuer gelöscht wird. Und bin auch viel in Strategie-Meetings, Kunden-Meetings.
Genau. Aber du machst ja auch nach wie vor Management.
Mache ich auch, genau. Das heißt, habe ich jetzt kurze Zeit nicht gemacht, mache ich wieder.
Also eigentlich ist bei dir auch kein Tag wie der andere. Du bist quasi in alle Entscheidungen eingebunden und bist so ein bisschen die zentrale Anlaufstelle für alles, was im Unternehmen gut und schief läuft,
genau.
Im schlimmsten Fall.
Eigentlich die beste Stelle, weil ich weiß immer alles, weiß von jedem Bereich, ja. was so abgeht. Ich liebe das, ja. Ich glaube, da muss man auch der Mensch dafür sein.
Ja, das stimmt.
Aber ja, kein Tag ist ähnlich wie der andere. Also es ist immer, ich gehe in die Arbeit und ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
Das ist auch ist manchmal gut und manchmal wahrscheinlich nervenaufreibend.
Ja, genau. Gibt beide.
Und
beide
das heißt, du arbeitest ja aber viel, hast du gerade gesagt, an Strategien, das heißt viel an Zahlen und hast wahrscheinlich auch relativ viel mit EntscheidungsträgerInnen zu tun, die euch Budgets freigeben oder die euch anfragen und Influencer-Marketing machen wollen. Hast du das Gefühl, dass sich die Skepsis gegenüber Influencer-Marketing in den letzten Jahren verändert hat, dass sie noch immer sehr stark ist? Was ist so dein Gefühl, wie wird Influencer-Marketing vielleicht auch außerhalb unserer Bubble, weil wir sind natürlich alle große Fans und uns wissen über das Potenzial Bescheid, aber wie nimmst du das wahr? Wie groß ist die Skepsis und ist es vielleicht auch Unwissenheit?
Also ich muss sagen, die Branche hat sich schon ziemlich entwickelt und es ist auch ziemlich viel weitergegangen. Also vor 7 Jahren, als Creator noch Blogger waren, als das alles
als noch Facebook noch a thing war.
Genau, als Facebook-Gruppen noch gab, ja. Obwohl Karin ja immer noch in den Gruppen vertreten ist, wo wir sie immer noch forschen. Hat sich schon einiges getan und ich muss auch sagen, es wird immer mehr angenommen, aber natürlich immer noch. Es ist eine extreme Skepsis mit ganz vielen Firmen, mit denen du sprichst. Da ist einfach viel Unwissen und deswegen, glaube ich, ist das alles sehr ein Mysterium.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das so unterschreibst, aber einerseits geben viele Unternehmen für klassische Werbung, also Fernsehen, TV, Print, massiv Kohle aus und das darf quasi auch 6-7-stellige kosten, überhaupt kein Thema, das wissen wir alle, obwohl die Messbarkeit überhaupt nicht so ist wie im Influencer-Marketing. Und gleichzeitig, wenn wir dann jemanden so weit haben, dass er sagt, okay, let's do Influencer-Marketing, muss Influencer-Marketing am besten Produkte ausverkaufen, Regale leer verkaufen, die Followerzahl auf Instagram vervielfachen, Awareness spread, also dann muss es so die eierlegende Wollmilchsau sein, obwohl eigentlich vorher so ein bisschen der Grundtenor ist, na, das funktioniert ja eh nicht, aber wenn es funktioniert, muss es quasi 100% funktionieren. Ja. Ist das so, deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Extrem. Also ich muss sagen, ich habe ganz oft die Gespräche und das sind oft die ersten Kennenlerngespräche, wo es darum geht, okay, wir wollen jetzt eine Influencer-Kampagne planen, im besten Fall mit so wenig Budget wie möglich, einmal aktivieren, 1-2 Influencern und die Erwartungshaltung ist so falsch, dass direkt am nächsten Tag alles ausverkauft ist, wo man einfach auch als Agentur dahinter stehen muss und sagen muss, hey, die Erwartung können wir nicht treffen, das ist einfach nicht realistisch, wo man einfach aufklären muss in dem Bereich, dass man langfristiger planen muss. Das Budget kann man ja gezielt einsetzen. Ich glaube, da bedarf es einfach noch an Aufklärungsarbeit.
Darüber werden wir auch noch reden, was sind so die Aufgaben unserer von Agenturen. Warum hast du das Gefühl, funktioniert Influencer-Marketing? Was macht Influencer-Marketing aus? Warum kann es, wenn es natürlich richtig eingesetzt wird und nicht einmalig und kurzfristig gedacht, aber was macht Influencer-Marketing grundsätzlich so erfolgreich?
Ich glaube, dass ganz oft unterschätzt wird, was für ein Potenzial da dahinter steckt und auch wie kaufkräftig die Communities sind, welche Bereitschaft auch dahinter steckt und welche Bindung und welches Vertrauen Creator oft aufbringen im Vergleich zu ihren Communities. Also, dass da wirklich eine extreme Vertrauensbasis herrscht, die man natürlich dann in dem Sinne auch nicht verletzen darf. Also da musst du auch als Creator natürlich imstande sein, dass du Produkte bewirbst, hinter denen du auch stehst, um dieses Vertrauen auch zu bewahren. Aber auch als Kunde offen sein, dass du sagst, okay, du gibst da nicht allzu viel vor, sondern du vertraust den Leuten, dass sie deine Produkte so bewerben, wie es auch sein soll.
Ich finde 2 Punkte ganz spannend. Einerseits ist das Thema Vertrauen. Ich glaube, was den Leuten oft nicht bewusst ist, wie viel wir als Management ablehnen. Man sieht ja dann am Ende des Tages immer nur, was gebucht wurde und sieht aber nicht die ganzen E-Mails, wo wir vielleicht im Vorhinein sagen, sehen wir nicht. Und nicht immer, weil es kein gutes Produkt ist, überhaupt nicht, aber weil halt einfach der Brandfit nicht da ist oder man vielleicht mit einer anderen Marke in dem Bereich zusammenarbeitet und halt einfach Exklusivitätsgründe da dazwischen kommen und ja im besten Fall quasi nur empfohlen wird, was ja dann eh schon geprüft oder getestet wurde oder wo man dahinter steht. Es ist ja am Ende des Tages Mund-zu-Mund-Propaganda und wir vertrauen natürlich Menschen immer mehr als Marken. Es gibt Studien, die zeigen, dass 90% wirklich diesen vertrauensvollen Empfehlungen mehr vertrauen als klassischer TV, Print, Werbung. Und ich glaube, Vertrauen ist zwar so ein Passwort, aber am Ende des Tages geht es um Vertrauen, weil wenn man dieses Vertrauen in der Community einmal aufgebaut hat, ist es natürlich einerseits leichter zu verkaufen und ich glaube auch für Unternehmen ist halt immer Vertrauen einfach so ein wichtiger Wert im besten Fall, wie du sagst, der aber halt dann auch nicht wirklich gebrochen werden darf oder sollte.
Wenn du darüber nachdenkst, welche andere Werbeplattform gibt es, die wirklich auf so einer persönlichen Basis aufbaut, also weder TV-Werbung noch Print. Du beziehst dich ja nie auf das Leben einer Person, die alles teilt eigentlich und so authentisch wie möglich im besten Fall agiert. Ja. Also das ist schon ein Privileg auch, dass es das möglich macht in dem Sinn.
Voll. Ich glaube, wenn wir über Creator oder Influencer-Marketing sprechen, sprechen wir dann ganz oft von einer einzelnen Kampagne. Aber man darf halt nicht außer Acht lassen, dass man ja links und rechts von diesen Kampagnen voll viel Persönlichkeit mitkriegt. Und viele Influencerinnen handhaben das unterschiedlich. Bei der einen wissen wir genau, wann sie krank ist, wann sie schlecht geht, wann Streit mit dem Partner oder Partnerin war und bei anderen ein bisschen weniger. Aber ich glaube, man kriegt trotzdem viel mehr aus dem Leben mit, als wenn da jetzt ein Testimonial in einer Fernsehwerbung ist und über die wissen wir halt das, was auf Google vielleicht steht, mit wem die gerade zusammen ist oder wann sie sich scheiden hat lassen. So diese Brigitte, die bunte Infos, aber halt ganz wenig Emotion. Und ich finde, gerade wenn wir haben die Karin schon angesprochen, bei der weiß man halt auch, ob es der scheiße geht oder nicht. Und ob es irgendwie gerade hart ist. Und ich habe das Gefühl, die zeigt halt auch, ja, wenn es ihr schlecht geht. Und das ist natürlich, macht eben was mit diesem Vertrauen. Im Normalfall ist es wahrscheinlich oft so, dass Unternehmen auf euch zukommen. Das heißt, die haben irgendwie eine Bereitschaft, für Influencer-Marketing Geld auszugeben. Aber das ist wahrscheinlich ganz oft die Marketingabteilung, die das dann vielleicht trotzdem auch noch intern rechtfertigen müssen. Oder auch im Management kommen sie wegen einem eurer Talents und möchten mit denen arbeiten, aber brauchen dann trotzdem Preise etc. Was würdest du Leuten mitgeben, warum sie Influencer-Marketing machen sollen? Wie kann ihre Marke wirklich oder ihr Produkt oder ihre Dienstleistung oder ihr Unternehmen davon profitieren?
Ich glaube, im ersten Step ist es immer ganz wichtig, dass du da mal Wissen aufbringst, wie funktioniert Influencer-Marketing eigentlich.
Und wie funktioniert Influencer-Marketing eigentlich?
Dass du denen das halt wirklich mal so banal beibringst, wie es auch einfach ist. Also da bringt sich, dass du eine einmalige Einbuchung da aktivierst, so ein One-Hit-Wonder. Da sieht man zum Beispiel bei Karin einmal eine Kaffeetasse oder was auch immer, es wird dir langfristig nichts bringen. Also auch wenn man weniger Budget hat, verteile es halt wirklich gut, nimm einen Creator, arbeite langfristig mit dem zusammen, schau, dass sich da auch eine Beziehung aufbaut und dass da auch wirklich was dahinter steckt. Und so, würde ich sagen, startet man und schaut dann, wie es sich entwickelt.
Ich finde, man muss ja nur ein bisschen an sich selber denken. Wenn ich ein Produkt das erste Mal sehe, noch nie von dem gehört habe, kaufe ich in den wenigsten Fällen, außer ich brauche das wirklich, weil das irgendwie im Haushalt oder ich brauche ein paar Touchpoints, bis ich kaufe. Und in Wahrheit ist es im Influencer-Marketing ja nichts anderes. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Konsumopfer, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, dann habe ich von dem Produkt gehört und dann hat aber eine Influencerin, der ich folge, einen Code. Und ich habe aber davon gehört, dann kaufe ich natürlich viel schneller, als wenn ich einfach von dem Produkt noch nie gehört habe.
Und auch markenseitig macht es einfach Sinn. Du kannst viel bessere Leistungen verhandeln, indem du langfristig buchst, anstatt eine Leistung vielleicht für den vollen Preis zu bezahlen. Also da wirklich klug einfach arbeiten.
Du hast gerade gesagt, quasi mit einer Creatorin lieber langfristiger arbeiten. Wenn ihr ein Budget von einem Unternehmen bekommt, um eben Influencer-Kampagnen umzusetzen, natürlich je nach Budget gehen sich mehrere aus, aber das heißt, so wie ich es verstehe, bist du immer dafür, mit wenig Leuten langfristig zu arbeiten, als quasi, übertrieben gesagt, 100 Leute einmal zu aktivieren.
Auf jeden Fall. Also finde auch gar nicht, dass langfristig eine Jahreskooperation oder ähnliches sein muss, aber ich würde es auf jeden Fall über mehrere Monate aufziehen. Gern probieren, wie es vielleicht funktioniert. Wir machen das jetzt auch gerade bei einem Kunden, dass wir die ersten Stories einbuchen und mal schauen, wie nimmt es die Community überhaupt an. Also das auf jeden Fall vielleicht mal testen, aber schon mit dem Gedanken, den dann auch längerfristig zu aktivieren.
Wie geht es dir solche Pakete an? Was spielt eine Rolle überhaupt beim Preis? Was kostet Influencer Marketing? Ist es nicht so einfach zu beantworten, aber welche Faktoren spielen eine Rolle in der Preisfindung?
Also da ist es schon immer so, wir haben natürlich fixe Raten, die auch je nach TKP berechnet werden und auch einfach ja sehr transparent durchgegeben werden.
TKP, aber ich sage das vielleicht nur kurz dazwischen, ist quasi der 1000er Kontaktpreis, also wie viele Personen erreiche ich, welchen Betrag zahle ich pro 1000 erreichten Personen so.
Genau. Das ist natürlich alles berechnet und macht doch Sinn, aber wenn eine Marke auf uns zukommt, und ich glaube, da kommt es auch immer drauf an, wie gehst du in die Kommunikation? Wenn die sagen, hey, wir haben das und das Budget, wir würden aber gern vielleicht mal ein paar Aktivierungen starten, dann sind wir da immer die Ersten, die sagen, hey, wir machen dir einen Paketpreis, schnüren da die besten Leistungen und das muss ja nicht immer das Größte sein, das muss nicht immer ein Reel sein, sondern da geht es erstmal um Brand Awareness, erstmal um Sichtbarkeit und schauen, wie das funktioniert.
Und wenn jetzt ein Unternehmen zu euch kommt, die sagen, hey, wir würden irgendwie gerne Influencer-Marketing machen, wir haben noch keine Erfahrung damit. Wie geht's ihr in die Kommunikation rein? Ist quasi der erste Schritt das Budget oder ist der erste Schritt einmal die Erwartungshaltung abzuklären und zu sprechen, was kann Influencer-Marketing und was kann Influencer-Marketing nicht?
Ich gehe immer so rein, dass ich mal deren Ziele abstecke. Also was wollen sie überhaupt erreichen? Ist das ein Produkt, eine Dienstleistung? Was ist der Sinn dahinter? Wollen sie Reichweite generieren? Wollen sie Follower auf ihrem Kanal generieren? Oder geht es da wirklich um Sales und dann wirklich die Erwartungshaltung mal abzustecken und zu schauen, macht das überhaupt Sinn?
Und wann macht es keinen Sinn aus deiner Sicht?
Wenn du von Anfang an wirklich nur mit Sales reingehst, wird es schwierig. Also da muss einfach im ersten Step klar sein, dass zuerst brauchst du eine Positionierung, du musst mal wirklich Reichweite generieren, ein bisschen Sichtbarkeit und Sales werden folgen, aber das sollte nicht der erste Anreiz sein.
Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe in Folge 2 die Bettina von Waterdrop und da werden wir auch über den Return on Invest sprechen. Bin gespannt, was die dazu sagt, weil natürlich Unternehmen sind umsatzorientiert, wollen natürlich Kohle machen, das verstehe ich auch, aber ich sage auch immer, für mich ist Influencer-Marketing kein Hard-Selling-Tool. Das kann funktionieren und kann langfristig funktionieren, aber wenn du wirklich ab der ersten Sekunde verkaufen willst, wirst du wahrscheinlich mit klassischem Performance-Marketing erfolgreicher sein als mit Influencer-Marketing. Dafür hast du, wie du vorher gesagt hast, nicht diese Persönlichkeit dahinter, nicht diese Geschichten. Und ich finde, wenn wir so ein bisschen ausholen und auch an Brand-Ambassadors oder an langfristige Partnerschaften denken, kriegst du als Unternehmen gefühlt oft so viel mehr, als in diesem Paket vereinbart ist. Also machst jetzt ein Reel, eine Story, ein Feedpost, ist ja jetzt wurscht. Aber wenn das eine Person ist, die das Produkt wirklich nutzt, wirst du das Produkt mit hoher Wahrscheinlichkeit links und rechts einmal vielleicht nur im Hintergrund stehen sehen oder in einem Vlog, wo sie über was ganz anderes redet, nutzen. Und das ist ja, finde ich, auch eine total wertvolle Sichtbarkeit und total wertvoller Content.
Deswegen ist auch so wichtig, mit wem du zusammenarbeitest. Also sind das Personen, die dann vielleicht auch das Produkt mal unbezahlt einbinden. Und da gibt's ganz viele, die das auch gerne machen, die da auch unterstützen, auch im österreichischen Raum. Oder wenn vielleicht die Budgets zu klein sind, dass man vielleicht ein Seeding macht und da wirklich Gedanken reinsteckt, irgendwie sich was Cooles überlegt und so Sichtbarkeit erzielt. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Man muss es nur wollen und sich auch auskennen in dem Bereich.
Mhm. Und du sagst gerade auch auskennen. Das heißt, wie argumentierst du sowas, wenn jetzt jemand kommt und sagt, na, warum soll man das machen überhaupt? Oder du irgendwo wirklich Aufklärungsarbeit leisten sollst. Hast du das Gefühl, es gibt Argumente, die Marketing liebt, aber die Finance eher wenig beeindruckt?
Mhm. Ich würde sagen, Marketing ist halt immer sehr stark gedrillt auf Reichweiten und die Zahlen erreichen wir oder die Sichtbarkeit. Und Finance ist natürlich immer am Return fokussiert. Also da ist immer so eine Spalte oder eine Skepsis zwischen beiden, wo man natürlich das irgendwie kombinieren muss und schauen muss, dass man beides irgendwie erreicht. Deswegen schauen wir auch zum Beispiel bei Kampagnen immer drauf, dass wir Creator mit dabei haben, die für Sales zuständig sind, wo wir sagen, okay, die verkaufen, das wissen wir auch aus vorherigen Kampagnen und da wird das auch ziehen, aber auch Creator, die vielleicht die Marke positionieren, die ein gewisses Image mitbringen, dass man sich da irgendwie die Waage hält.
Ich habe zum Beispiel letztens einen Event gehabt mit einem Einzelhandelkunden, wo ich ja in Wahrheit de facto nichts messen kann, was Umsatz betrifft, weil die haben keinen Online-Shop, es war ein Event. Das heißt, da könnte ich selbst, wenn ich wollte, eigentlich nicht messen, kauft jetzt irgendjemand dort. Wenn ihr so eine Kampagne quasi umsetzt, wie geht's ihr da dran? Sagt sie quasi vorher, hey, wir werden nicht verkaufen. In dem Fall weiß ich, dass es den Kundinnen bewusst war, weil wir die Kundinnen kennen. Aber wenn da jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen so ein Event machen, was sind dann für welche Zahlen liefert ihr und was sagen die aus oder wie interpretiert sie diese Zahlen am Ende?
Also jetzt in dem Fall muss man sagen, haben wir wirklich Glück mit dem Kunden, weil der so offen ist und da war wir haben da immer Kickoff-Meetings am Anfang. Wir betreuen die jetzt auch das ganze Jahr über und da wird auch ganz klar abgesteckt, welche Ziele gibt's, was möchte der Kunde erreichen und da war von Anfang an klar, okay, das ist Brand Awareness. Sie wollen maximale Sichtbarkeit. Deswegen war da auch nie die Frage, dass irgendwie zu Verkäufen oder Returns kommt. Aber wir haben im letzten Jahr einen Unterwäschehersteller betreut, ganz lange, wo es immer wieder Diskussionen gab, weil da einfach das Verständnis nicht da war, vor allem auch auf Marketing-Ebene, warum es zu keinen Verkäufen kommt im ersten Step. Und wir haben uns da echt Mühe gegeben. Wir haben da extrem viele Creator aktiviert. Das war auch ein Rebranding. Also da musste man auch nochmal das Image aufpolieren in dem Fall. Und da auch hart dahinter stehen, dass das auch so funktioniert. Da gab es auch immer wieder Pop-ups. Und da haben wir schon ganz viel argumentiert mit Kommentaren, Word of Mouth, dass man sieht, okay, die Community nimmt so langsam diesen Umbruch an. Und das hat uns schon immer wieder geholfen, dass man sieht, okay, DMs der Creatorinnen, die sie uns mitschicken, haben wir dann auch explizit angefragt, dass man das einfach fragmentieren kann oder Kommentare screenshotten und mitschicken, Storytelling. Also da muss man einfach dann auf allen Ebenen schauen, okay, was macht Sinn.
Ich glaube, dass ganz viele Unternehmen total zahlenfokussiert sind, haben wir schon gesagt, aber so ein bisschen eben nicht schauen, welche möglichen Parameter es links und rechts gibt. Ich finde, was bei uns immer eine gute Kennzahl ist, wir nennen es Meaningful Interactions, das ist jetzt keine Marketing-KPI, aber quasi Kommentare über 10, 15 Zeichen, weil das klingt ja zu wenig, 10, 15 Zeichen, aber auf Instagram ist man schneller mal mit einem Daumen hoch oder einfach nur cute oder cool oder sowas. Und 10, 15 Zeichen ist schon zumindest ein halber Satz. Und das finde ich auch schon wertvoll, weil dann ist ja oft auch schon ein bisschen irgendwie eine Bereitschaft, zumindest sich mit diesem Content auseinanderzusetzen. Und gespeicherte Beiträge finde ich zum Beispiel auch eine super Kennzahl, die oft, finde ich, ein bisschen außer Acht gelassen wird, weil sie gefühlt im ersten Moment nichts aussagt. Aber in Wahrheit finde ich gerade bei Produkten, wo, und das finde ich jetzt im Influencer-Marketing ja auch so spannend, wo ich ein Produkt in der Inspirationsphase eigentlich in diesem Marketing-Funnel ins Spiel bringe, total wichtig, weil die Leute vielleicht nicht jetzt kaufen, aber sich das ja offensichtlich speichern für nächste Woche, in einer Woche, also auch dieses Sri Lanka-Beispiel, das du gebracht hast, du schaust dir wahrscheinlich Hotels an, speicherst die, weil du halt jetzt nicht buchst, aber du findest es einmal im ersten Blick, ersten Moment spannend und dann ist es ja, selbst wenn du über eine Influencerin draufkommst, dir gar nicht mehr direkt zuzurechenbar, weil die Leute nicht wissen, dass du darüber gekommen bist. Aber eigentlich hast du de facto darüber gebucht.
Ja, das war auch eben bei dem Unterwäschehersteller oftmals der Fall, weil ja ganz viele Stores in Wien waren und wir können ja nicht nach garantieren, dass jetzt der Kauf über einen Influencer kam oder nicht, wenn du in den Store gehst und einkaufst, aber es davor bei einer Influencerin gesehen hast, wie sollst du das beweisen können? Also da ist es, glaube ich, einfach wichtig, wieder ganz offen drüber zu sprechen und zu sagen, hey, das und das ist der Fall, das können wir dir garantieren. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, wenn man startet und vor allem mit größeren Kampagnen vorlegt, dann ist im Nachgang einfacher, dass du bestimmte Möglichkeiten hast. Also es fragen dich viel mehr andere Influencer an, die dann mit der Marke arbeiten wollen. Du hast viel mehr Möglichkeiten in dem Sinne und Freiraum, dass du mehr machst oder Collabs mit anderen Marken. Also da kommt ja so vieles im Nachgang auf dich zu, was aus dem resultiert, aus der Kampagne, die du sozusagen gemacht hast, dass du einfach ja wieder langfristig denken musst. Mhm. Es wird nicht direkt ein Return sein, aber es wird sich lohnen.
Und ich finde, gerade wenn man die richtige, wer auch immer die richtigen Influencerinnen sind, das ist ja auch immer pro Produkt und Marke anders, aber eben diese ganze, das Image, das auch von dieser Person auf die Marke überschwappt, darf man halt auch nicht unterschätzen. Ich meine, deswegen machen wir am Ende des Tages Influencer-Marketing, weil jeder, der schon mal versucht hat, einen Social-Media-Kanal aufzubauen, weiß, wie schwierig es ist, eine Followerschaft zu kreieren. Und es wird zumindest in meiner Bubble weniger, aber man hört ja immer wieder, wenn ich so den Fehler mache und irgendwie die Kommentarspalten auf, weiß ich nicht, beim Standard oder so, wenn irgendein Influencer-Post kommt, aufzumachen, wo die Leute sagen, ja quasi, na, da werde ich auch Influencer oder die kriegen ja so viel Kohle fürs Nix. Und denke ich mir immer, dann sind wir die Trotteln, die es nicht machen. Dann mach gerne, aber weil wenn es so einfach
kann
ist.
Kann ja jeder machen.
Richtig, also mach dir deinen Instagram-Kanal auf und mach. Und ich glaube, wenn man das einmal versucht, merkt man eigentlich, wie viel Arbeit dahinter ist. Und du hast jetzt auch gesagt, wie viel Management, wie viel da eigentlich dahinter steckt. Das ist ja nicht kurz in die Kamera reden. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass Influencer-Marketing der schwierigste Job der Welt ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber für mich ist ja auch der Wert dahinter nicht die Zeit, die es braucht, diesen Post zu machen. Weil eine Story ist oft schnell gemacht. Sondern die Reichweite, die dahinter steckt. Mhm. Wie viele Leute ich potenziell erreiche. Und ich vergleiche das immer gerne mit Magazinen, wo ich ja auch nicht nur für die Zeit zahle, die die Journalistin braucht, um den Artikel zu schreiben und der Druck, sondern dass ich halt potenziell 200.000 Leute erreiche. Mhm. Und dafür zahle ich.
Und einfach die jahrelange Arbeit, also der Aufbau
Richtig,
dahinter,
das Vertrauen wieder.
Das kommt ja nicht von heute auf morgen.
Absolut. Und wie schnell das ja auch weg sein kann. Ich meine, es gibt immer wieder Beispiele, wo Leute mit Unternehmen arbeiten und die werden dann ziemlich zerrissen und das macht einen richtigen Dämpfer in der Karriere oder im Berufsleben, gibt's ja immer wieder. Und deswegen, glaube ich, ist eben diese Auswahl der KooperationspartnerInnen so wichtig. Community ist, glaube ich, sowieso so ein wichtiges Thema. Wenn ein Unternehmen zu dir sagt, na, im besten Fall kriegen wir quasi auch Followerinnen über die Kooperation. Was ist da so eine Antwort, die du denen entgegenbringst?
Also auch da wieder ganz offen reden. Wirklich, das ist, habe ich jetzt mittlerweile echt über die Jahre gelernt, je offener du sprichst und je ehrlicher du bist, desto besser kannst du da irgendwie die Erwartungshaltungen treffen. Und natürlich kann man versuchen, dahingehend zu planen, dass mehr Follower auf den Accounts landen. Aber im ersten Step wird da jetzt keine Flut sein, wo du sagst, okay, der Account hat von heute auf morgen 10.000 Follower. Natürlich kannst du zum Beispiel Co-Autoren-Posts machen, wo die Reichweite der Transfer gegeben ist, etc., etc., aber da auch wieder klar machen, das wird jetzt nicht von heute auf morgen die Welt ausmachen.
Vor allem, weil wir in Wahrheit nicht darüber entscheiden können, was auf deren Kanal außerhalb der Kooperation online geht und ob der Content gut ist oder nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn Leute quasi danach fragen, was bringt Influencer-Marketing oder was ist quasi mein Return on Invest, geht es ja ganz oft um Risikominimierung. Ich will mein Risiko so gering wie möglich halten. Wenn jetzt wirklich jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich habe noch nie Influencer-Marketing gemacht, ich habe ein kleines Budget, was auch immer klein ist, wie gehe ich das an? Wenn jemand auch noch nie Influencer-Marketing gemacht hat und wirklich vielleicht ein paar hundert, ein paar tausend Euro hat und sagt, ich möchte einfach mal starten. Was sind aus deiner Sicht so die ersten Schritte? Ist eine Agentur immer sinnvoll? Kann ich das alleine auch machen? Wann ist eine Agentur sinnvoll? Also wie würdest du jemanden, wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, Annika, wie starte ich? Was gibst du denen mit?
Kommt natürlich darauf an, inwieweit kennst du dich auch damit aus? Also bist du auf Social Media selbst aktiv oder hast du da gar keine Anknüpfungspunkte? Dann macht es natürlich Sinn, dir jemanden zu holen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat und die Expertise drin hat. Dann natürlich auch Kostenpunkt, okay, wie viel Geld kann ich da wirklich aufbringen oder nicht? Hole ich mir eine Agentur oder hole ich mir vielleicht einen Mitarbeiter auf geringfügiger Basis, der vielleicht ein Digital Native ist und da einfach mehr Erfahrung oder mehr Anknüpfungspunkte hat. Also ich glaube, es kommt immer voll drauf an, was so auch mein Ziel ist. Und da such dir wirklich einen Creator aus, hinter dem du zu 100% stehst, der zu deinem Produkt passt. Lass dir die Insights schicken, welche Zielgruppe erreicht. Da ist das überhaupt die Zielgruppe, die du auch treffen möchtest oder ansprechen möchtest. Und dann starte einfach mal, probier's. Vielleicht schick dem eine nette E-Mail, die wirklich vom Herzen kommt, wo du erklärst, um was es geht.
Und wo man vielleicht auch sagt, ich habe keine Erfahrung. Ich finde, das ist immer voll okay. Mir ist es immer tausendmal lieber, es kommt ein Unternehmen und sagt, hey, ehrlich, wir machen das gerade zum ersten Mal, wie läuft denn das ab? Anstatt quasi da rein zu preschen und vielleicht zu sagen, ja, wir haben 50 Euro Budget oder sowas, ja. Wo ich mir denke, das geht sich nicht aus und erfahrungsgemäß bin ich eher bereit, mit einem kleinen Budget zu arbeiten, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das noch nie gemacht, ich würde das gerne mal starten, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe 50 Euro. Weil dann denke ich mir, das ist keine Wertschätzung.
So auf die Art und Weise an. Auch die Mails, wie sie geschrieben sind, ist das mit ChatGPT vorformuliert oder hey, hast du das wirklich selbst geschrieben? Ist der Name richtig? Ja. Also da beginnt es ja schon bei den Basics. Aber ich glaube, es ist immer noch möglich, auch mit wenig Budget schon einen Unterschied zu machen.
Und die Größe der InfluencerInnen, also ihr habt ja einige sehr große Talents bei euch im Portfolio. Wie ist deine Einstellung zu Mikro-InfluencerInnen und ganz kleinen, unter Anführungszeichen, CreatorInnen? Wobei, vielleicht auch so ein Disclaimer, ich finde, man denkt immer so 3000 Leute ist ja so wenig, aber wenn du mal einen Raum mit 3000 Leuten füllst, merkt man eigentlich, dass das gar nicht so wenig ist. Voll. Aber was ist da dein Take?
Also wir hatten jetzt eigentlich voll spannend im Herbst eine Kampagne für einen Kunden und haben da extrem viele verschiedene Influencer aktiviert. Also wirklich Mikro mit 2.000, 3.000 Followern, Influencer, die 20.000 Follower hatten, aber auch große Influencer und wollten einfach mal testen, okay, wie kommt das Produkt in den verschiedenen Größenordnungen an? Und man muss sagen, dass die kleinen Influencer eigentlich die Best Performer in dem Sinne waren, in Relation zum Budget natürlich, aber dass es wirklich gut funktioniert hat. Natürlich macht es im Endeffekt der Mix aus, weil die Reichweite ist halt durch die Großen gegeben. Und du brauchst auch einfach ein paar, die das Image widerspiegeln und die du auch hast, wo man die Namen kennt. Aber so reichweitenstark kleinere Influencer, finde ich, machen auf jeden Fall Sinn. Da ist einfach auch das Engagement viel höher.
Das stimmt und ich finde auch da immer so wichtig, sich zu überlegen, was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich jemand, der europaweit versendet? Dann kann auch jemand große mit Streuverlust, unter Anführungszeichen vom österreichischen Markt, Sinn machen, der quasi ein bisschen Deutschland mitnimmt, ein bisschen noch Italien, Frankreich, was auch immer. Oder bin ich vielleicht ein kleines Schmucklabel, das ein kleines Geschäft in Wien hat, wo jemand, der ganz viel Deutschland-Follower hat, nicht wahrscheinlich 100% meiner Zielgruppe trifft. Und da ist vielleicht jemand mit 3000 FollowerInnen, der halt Wien als größten Markt hat, wahrscheinlich sinnvoller. Und du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Langfristigkeit ist quasi ein irrsinnig wichtiger Faktor oder quasi langfristig zu denken. Wenn ihr Jahreskooperationen macht, reportet ihr wahrscheinlich trotzdem nach jeder Kampagne monatlich, quartalsweise. Aber der Erfolg zeigt sich ja dann oft erst ein bisschen später. Wie geht ihr solche Reportings an und wie erklärt sie das den Kundinnen auch? Das ist, oder ist das was eben dann davor schon passiert, dass ihr sagt quasi, hey, wir können zwar immer auf Reichweiten schauen, aber so den richtigen Effekt sehen wir vielleicht erst nach einem halben Jahr?
Also bei uns ist es immer so, dass es ein Reporting nach jeder Aktivierung gibt. Mhm. Aber, und das, glaube ich, macht echt den Unterschied, einmal am Jahresende gibt es ein Feedback-Gespräch mit jedem Kunden, der eben langfristig mit dabei ist, wo nochmal durchgegangen wird, was hat gut funktioniert und warum, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, was könnte man besser machen. Und da werden nochmal alle Zahlen recherchiert, nochmal analysiert, okay, welche Themen haben vielleicht gut funktioniert, welche Produkte oder nicht. Und da, wir haben immer mit dabei DMs, die die Creator bekommen haben. Also vielleicht, ich habe mir das jetzt bestellt und bin völlig begeistert oder nicht oder was auch
oder
immer.
Oder hast du vielleicht auch offline gekauft.
Genau. Oder auch Kommentare, also Storytelling. Wir haben da wirklich verschiedene Abteile sozusagen im Reporting, die wir analysieren und durchgehen und mit dem Kunden immer besprechen. Und da ist es wirklich, muss ich auch sagen, kundenseitig schön für uns zu wissen, was hat auch zahlentechnisch funktioniert, welche Verkäufe waren es, welche Produkte waren vielleicht die Bestseller. Da ist zum Beispiel Waterdrop wirklich super, weil die sind da so offen. Und so können wir uns auch orientieren, okay, auf wo legen wir den Fokus drauf, welche Produkte nimmt man vielleicht noch mehr auf oder baut man aus, je nachdem. Es gibt ja alle Möglichkeiten, vielleicht auch eine Coco-Lab in dem Bereich oder was auch immer. Aber nur, wenn wirklich jeder offen drüber spricht, kann man dann auch wirklich Ergebnisse finden.
Das heißt, ihr seid aber eigentlich auch darauf angewiesen, also Statistiken kriegt ihr von den Influencern, die ihr eingebucht habt, aber ihr seid auch darauf angewiesen, dass das Unternehmen euch Zahlen gibt, weil natürlich ihr seht es nicht ein, wie oft wurde das Produkt verkauft. Ihr seht Linkklicks ein, genau. Aber wenn das ein OTM-Link ist, sieht das ja auch das Unternehmen direkt und nicht ihr, außer ihr stellt die. Das heißt, ihr nehmt eigentlich auch ein bisschen das Unternehmen in die Pflicht, offen zu sein, was hat gut funktioniert, was wurde gut verkauft, um daraus eigentlich Rückschlüsse zu ziehen.
Extrem. Also ich würde es mir viel mehr wünschen. Viele Unternehmen sind da noch sehr vorsichtig und teilen auch Verkäufe nicht. Aber ich muss sagen, es macht wirklich einen Unterschied.
Ich finde auch im Management, wir fragen, wenn wir Reportings ausschicken oder Screenshots ausschicken, Zahlen ausschicken, auch immer nach, wie oft wurde denn der Code eingelöst oder wie oft wurde der verkauft, weil ich finde es auch aus unserer Sicht spannend zu sehen, ah, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert, zu welchem Zeitpunkt hat das gut funktioniert, welches Produkt hat gut funktioniert. Und wie du sagst, manche Unternehmen, finde ich, sind voll offen und sagen, ja, so und so oft. Und manche sind so, das dürfen wir nicht rausgeben. Und ich finde es immer total schade, weil es halt so es würde uns ja nur helfen. Da geht es ja gar nicht darum, um mir selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, war voll gut verkauft, sondern wirklich zu sagen, ah, okay, beim nächsten Mal muss ich vielleicht mein Storytelling umdrehen. Und Storytelling ist, glaube ich, eh so ein wichtiges Stichwort. Welche Rolle spielt Storytelling in jeder Kampagne, im Verkauf, in der Vertrauensbildung aus deiner Sicht?
Extrem wichtig. Also ich glaube, basiert diese ganze Storyline nicht auf echten Erfahrungen oder ja, Erlebnissen, die der Creator teilt, funktioniert es auch nicht. Also es ist eine starre Werbegeschichte, wo man ein Produkt in die Kamera hält und nicht wirklich was dazu zu sagen hat. Hoffentlich wird das immer weniger. Also ich habe das Gefühl, da ist jetzt auch schon nochmal mehr Wissen dahinter und Leute, auch Community-User, erkennen, dass es vielleicht nicht so authentisch ist. Dann funktioniert es auch einfach nicht. Also da muss eine Storyline gegeben sein. Deswegen muss ich auch sagen, zum Beispiel bei Kampagnen, wir stellen so Briefings auch kundenseitig, also wenn wir Kunden betreuen, mit einer gewissen Storyline, die vielleicht wünschenswert ist, geben das auf keinesfalls vor. Aber so kann der Creator vielleicht auch ansetzen und sich überlegen, hey, stimmt, vielleicht kann ich das mit aufnehmen und da aus meiner Sicht drüber sprechen. Also wir geben da schon immer Orientierungspunkte vor, wo man sagt, vielleicht macht das für dich Sinn und das Produkt wurde so und so bei dir auch in Szene gesetzt. Aber das macht auf jeden Fall Sinn.
Also ich finde das immer super, wenn wir Briefings bekommen, wo irgendwie so ein bisschen eine grobe Storyline oder eine Idee drinnen steht oder eben
Do's and Don'ts. Oder ein Claim reicht ja auch schon. Genau. Irgendwie wo du Bezug drauf nehmen kannst.
Aber was wir auch haben, und da bin ich immer, ich frage mich immer, wer das nutzt, wo dann wirklich mal teilweise steht so, nutz bitte einen catchy Call to Action, fang an mit, oh mein Gott, Leute, sowas habt ihr noch nie erlebt. Und ich denke mir immer, aber so reden die CreatorInnen, die wir vertreten, nicht. Oder das, ich würde nie jemandem ein Wording vorgeben, es sei denn, das Wording ist quasi so, weil der Markenname so ist oder die Technologie so heißt. Kennst du auch aus der Vergangenheit, wo Marken wirklich eine Technologie haben, ja, die heißt halt, wie sie heißt. Aber ansonsten finde ich es immer arg, wenn quasi so Worte in den Mund gelegt werden und das muss so gesagt werden. Und du hast gerade gesagt, ihr schaut sich bei den Reportings ja auch an, was gut funktioniert. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen, weil ich finde, ganz oft tendiert man dazu, sich anzuschauen, was hat nicht funktioniert und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und das, was gut funktioniert hat, war super, weil das hat ja gut funktioniert. Und sich dann eigentlich nicht anzuschauen, warum hat das gut funktioniert, weil das hat ja gut funktioniert, das können wir quasi so lassen. Was zieht ihr für Rückschlüsse aus quasi, was hat gut funktioniert?
Wir setzen das auch ganz oft in Relation. Also man schaut sich dann auch an, okay, zum Beispiel das Reel in Relation zu vorherigen Reels, hat das wirklich viel besser performt? Warum hat das besser performt? Wurde vielleicht das Produkt früher eingebunden als vielleicht bei vorherigen Kooperationen? Also wir haben wirklich ganz viele Creator, die mehrmals Aktivierungen posten und dann kannst du da schon auch vergleichen. Okay, war das vielleicht der Zeitpunkt? War das das Produkt? War das die Kategorie? Also da auch einfach dahingehend wirklich überlegen und analysieren, was könnte der Grund sein und auch mit dem Creator in Absprache gehen. So, der hat ja immer das beste Gefühl, der weiß genau, wie seine Community funktioniert. Der könnte theoretisch schon auch wissen, warum das Reel jetzt besser performt hat. Vielleicht war es authentischer, vielleicht war irgendwie im Vorhinein, keine Ahnung, offener, das Reel zu drehen. Kommt ja auch immer drauf an, so wie ist die Einstellung des Creators am Tag der Content-Produktion. Also ich glaube, wenn man da wirklich offen drüber spricht, kann man da auch viel draus ziehen.
Ich würde gerne so, wie macht man das im Ton, das unterstreichen, dass du gesagt hast, die kennen ihre Community am besten.
Der weiß genau, wie seine Community funktioniert.
Weil ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl, dass so oft Influencerinnen angefragt werden, weil sie eine Art von Content machen, aber dann das Briefing oder die Storyline, die vorgegeben wird, so komplett abweicht von dem Content, den die CreatorInnen machen. Und das finde ich immer so schade, weil ich mir denke, du fragst die Person ja an, weil sie im Dialekt spricht, weil sie Comedy-Skits macht, weil sie Mama ist, was auch immer es ist. Und dann kommen ja so oft zustande, die sagen immer, wir lieben deinen Content und das ist so ein Brandfit, bla bla bla. Und dann kommt das Briefing, ich denke mir, aber wir sollen das einbauen, das einbauen, das einbauen und bitte nicht zu lustig und bitte nicht zu dies und bitte nicht zu das. Und das Vertrauen, wieder Vertrauen, das ist jetzt so ein kann man so ein Trinkspiel draus machen, auf dem Vertrauen sagen, dass die Leute wissen, wie ihre Community funktionieren und ihnen quasi dann auch so ein bisschen zu sagen, unser Briefing ist ein Kompass, ist ein bisschen ein Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, aber setz das bitte in deinem Storytelling wieder, so in deiner Art und Weise um. Weil ihr habt ja ein paar Leute, die halt auch Comedy-Content zum Beispiel machen. Ist das was, mit dem ihr öfter dann Probleme habt?
Schon immer wieder. Also ich muss sagen, größtenteils verstehen auch die Kunden den Content und sind auch sehr offen. Aber es gibt immer wieder Vorfälle, wo Content dann nicht freigegeben wird, weil vielleicht Dialekt gesprochen wird, obwohl sie genau wissen, sie sollten sich ja den Content vorab anschauen. Ja. Das ist auch das Markenzeichen zum Beispiel von Akani, die spricht, wie sie spricht, und genau deswegen. Shared. Genau, deswegen kommt es auch gut an, deswegen ist sie auch so authentisch. Und wir haben da schon oft im Nachgang auch Kooperationen abgesagt. Das Video war fertig, es war eigentlich ready to post, es wurde nicht freigegeben, sie wollten 100.000 Änderungen haben, wenn man sich dann einfach nicht mehr wohlfühlt, wenn es man weiß im Vorhinein, das Video wird nicht funktionieren, es wird überhaupt keine Reichweite erzielen, dann macht das auch einfach keinen Sinn.
Und ich glaube, das müssen sich Marken auch mitnehmen. Wir kriegen auch manchmal E-Mails so, ja, bitte poste um 18 Uhr, weil das funktioniert bei uns am besten. Ich denke mir, aber es geht ja nicht auf eurem Kanal online. Was heißt, es funktioniert bei euch am besten? Also wenn bei der Influencerin auf eine starke Zeit die und die Zeit ist oder wenn das Produkt nicht authentisch um die Zeit eingebunden werden kann, was es ja gibt, dann muss ich mich auch ein bisschen an die Person halten und quasi an ihre Gegebenheiten und an ihren Alltag.
Ja, ist spannend, was da oft so reinkommt. Ja.
Was ist so das Absurdeste? Fällt dir was ein? Das habe ich ist jetzt schnell gefragt, aber eines so dieser ganz absurden. Ich kann dir ein Beispiel geben. Eine Influencerin, die wir auch beide gut kennen, die hier auch im Podcast mal zu Gast sein wird, die hat eine Kooperation gehabt, wo ich kann mich an das Produkt nicht erinnern, aber es war ein Produkt, das du in der Küche drehst, offensichtlich.
Ja.
Und wenn man der Influencerin folgt, weiß man, wie ihre Küche ausschaut. Und ich glaube, die Wiki ist das, kann ich sagen. Und da hat sie das gedreht, den Content, und die Wiki macht super ästhetischen Content und super schön und ist auch schon ganz lange im Business, also die weiß auch, wie es funktioniert. Und da kam das Feedback, dass ihnen die Marmorierung der Arbeitsplatte nicht gut gefällt.
Spannend.
Und dann hat sie halt auch gesagt, ich werde halt, also meine Küche kennt man, die ist auf Instagram, wenn man mir folgt, weiß man, wie die ausschaut. Was heißt, die Marmorierung gefällt euch nicht? Quasi, der Content muss quasi anders gedreht werden. Und es war aber offensichtlich ein Produkt, das du in der Küche nutzt, das hätte sie auch nicht woanders drehen können. Und da denke ich mir, das finde ich sind, also ich finde, Feedback ist immer, wenn es inhaltlich ist oder wenn ein Markenname falsch ausgesprochen wird oder Infos einfach nicht stimmen, überhaupt kein Thema, dann sind wir auch die Ersten, die sagen, hey, unser Fehler, drehen wir neu oder passen es an, wie auch immer. Aber das finde ich ist so Feedback, wo ich mir denke, das hat einfach inhaltlich nichts damit zu tun und weil die Marmorierung nicht gefällt.
Vor allem, was erwarten sie?
Absolut.
Dass sie jetzt eine Küche anmietet, in der sie kocht.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema Authentizität.
Ja.
Also wie glaubwürdig ist das, wenn sie jetzt in einer Showküche ist oder da irgendwas anmietet, das ist ja dann wieder nicht die richtige Geschichte. Also das fand ich war so eine absurde Geschichte.
Fällt mir jetzt nichts ad hoc ein, aber es sind immer wieder, wo wir uns wirklich am Kopf greifen und denken, das gibt's ja nicht, dass sowas erwartet wird von eigentlich einer Person, die in der Marketingabteilung sitzt und das eigentlich besser wissen sollte.
Ja, und wie du sagst, ich finde, es fängt ja schon beim Anfragen an. Also ich bin immer ein Fan von E-Mails und nicht von DMs. Das Einzige, wo ich DM schreibe, ist, wenn keine E-Mail-Adresse zum Beispiel auf Instagram hinterlegt ist, dann frage ich über die DM eine Mail-Adresse an. Und wenn dann oft schon kommt so, hey Liebes, also da, hey Liebes bin ich grundsätzlich raus. Und was ich auch manchmal spannend finde, dadurch, ich meine, du machst ja auch Management, da kriegt man ja viele E-Mails auch oft für das gleiche Unternehmen, dann siehst du auch schon mal, es ist nur Copy-Paste. Und ich finde das nicht einmal schlimm, wenn das einfach ein Standard-E-Mail ist. Aber wenn es so getan wird, als wäre es ein total persönliches E-Mail und dann merke ich, es ist eigentlich Copy-Paste und ich kriege dreimal das Gleiche. Oder wenn quasi dann so, wir lieben deinen Kanal, und dann ist der Instagram-Handle verlinkt und ich denke mir immer, ich kenne ihn. Ich kenne unseren eigenen Handle und du weißt, es ist in Wahrheit nur für die Person, damit sie nicht vergessen,
die Person,
genau, das auszutauschen. Das finde ich auch immer.
Auch wie oft, also Anfragen zum Beispiel an die Karin, steht fast immer Kat drin. Ich denke, könntest du den Namen nicht lesen? Das gibt, da lese ich doch dreimal drüber.
Ja.
Bevor mir sowas passiert. Ich meine, es kann passieren, es kann durchrutschen, ja. Aber bitte.
Aber Kat, ja.
Das ist schon arg.
Das stimmt. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück zum Thema. Wir plaudern sonst in Möglichkeiten, wobei das finde ich eben eigentlich am nettesten. Influencer-Marketing ist ja eigentlich ein Tool von vieles im Online-Marketing oder grundsätzlich im Marketing. Wie findest du, schaffen es Unternehmen am besten, das eigentlich in diese Gesamtkommunikation einzubauen? Welche Rolle sollte es spielen und was muss ich auch mit anderen Marketingaktivitäten abstimmen, damit es potenziell den größtmöglichen Erfolg bringt?
Ich finde, es sollte auf jeden Fall ein Teil der Marketingaktivierungen sein. Es sollte nicht den Großteil ausmachen, aber auch jetzt nicht irgendwie ein Budgettopf, der in Vergessenheit geraten ist, den man mal vielleicht mit 1.000-2.000 Euro ausgrabt, sondern es schon auch vorab mit einplanen und dann dahingehend einfach plattformübergreifend und auch vielleicht, wenn out of home passt, kann man ja auch Influencer mit einbeziehen zum Beispiel. Also zum Beispiel die Unterwäschenmarke hat auch ganz viel mit Werbespots mit Influencern gedreht. Out of home mit Influencern.
Plakatiert.
dann macht das auch Sinn, finde ich. Also da kann man ja auch ganz viel voneinander profitieren und übergreifend arbeiten, anstatt dass man wirklich nur strikt in Abteilungen denkt.
Mhm. Und ich glaube, das ist oft das, also ich finde, umso kleiner ein Unternehmen ist, desto eher reden die miteinander, beziehungsweise desto eher ist es oft eine Abteilung. Und in den großen reden die gefühlt oft nicht miteinander. Und dann passiert zum Beispiel, dann geht eine Influencer-Kampagne live, aber auf Social Media passiert parallel zu dieser Kampagne gar nichts. Und das kann natürlich gewollt sein, wenn ich quasi versuche, nur über Influencer-Marketing zu tracken, aber oft passiert auf dem Social-Media-Kanal überhaupt nichts. Und das finde ich auch immer schwierig, weil es ja trotzdem auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens unterschreibt. Und wenn ich auf die Seite komme und da sind 3 Postings online, macht das auch was. Und dann kann ich wieder nicht der Influencerin umhängen, dass sie unter Anführungszeichen alleine dafür verantwortlich ist, ob die Kampagne erfolgreich ist oder nicht.
Voll. Ich habe letztens auch mit einer Marke gesprochen, die sind relativ schnell sehr groß gewachsen und haben da jetzt auch unterschiedliche Abteilungen, die eben jeder für seinen Part zuständig sind und aktivieren jetzt auch Celebrities, also größere Persönlichkeiten. Und da ist aber die Vorgabe, dass Influencer-Marketing nichts von den Celebrities weiß, weil das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Wo ich mir auch denke, wieso geht man das so vor, kombiniert das nicht?
Kann und die irgendwie posten voneinander, aber wie Influencerinnen, genau, die Celebrities?
Genau, okay, also wird auch Content eingebucht, werden auch für Drehs organisiert etc., aber hat nichts mit Influencer-Marketing zu tun, wo ich mir denke, wieso, da kann man ja voneinander profitieren, da könnte man ja auch irgendwie im Storytelling
einbauen.
Und die Mechanik
ist ja auch die gleiche, oder? Also das ist ja trotzdem eine Produktempfehlung und spannend, ja?
Okay. Denke ich mal, haben wir schon spannend, nicht gehört. Ja?
Wir haben jetzt vorher schon kurz darüber geredet, dass Agenturen oft dann Sinn machen, wenn entweder Budget da ist und oder kein Know-how in dem Unternehmen ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Thema Wissen. Was sind eure Aufgaben als Agentur in einer Influencer-Kooperation? Mhm. Nicht als Management, sondern wirklich quasi als beauftragte Agentur. Was macht ihr? Wo fangt ihr an? Wo fängt eure Arbeit an und wo hört eure Zuständigkeit auf?
Mhm. Also im ersten Step auf jeden Fall wirklich Erwartungshaltung abklären. Mal schauen, okay, wo will der Kunde überhaupt hin? Ist das realistisch und auch möglich mit dem Budget, mit den Produkten, was auch immer er vorhat? Und dann einfach auch strategisch zu beraten. Also da gibt es dann immer Meetings, Kickoff-Meetings, wo wir einfach alles mal die ersten Steps abklären und dann gibt es von uns eine Strategie, wo man sagt, okay, so und so würden wir vorgehen, den und den würden wir aktivieren, das macht am meisten Sinn. Dann liegt es natürlich auch an der Agentur, die richtigen Creator auszuwählen. Ich muss auch sagen, das ist mein liebster Step, so in diesem ganzen Konzept erstellen, dass man sagt, okay, das Setup ist auch breit aufgestellt, das sind ganz viele unterschiedliche Creator mit dabei. Die erzählen unterschiedliche Reichweiten, unterschiedliche Zielgruppen auch, wenn es zum Produkt passt.
Und auch unterschiedliche Ziele.
Genau.
Du hast auch vorher gesagt, dass die quasi verkaufen und die mehr Brand Awareness.
Und die dann dahingehend auch richtig zu briefen, also denen das Produkt so darzustellen, wie es auch gezeigt werden soll, denen auch klar zu machen, sie sind frei in ihrer Umsetzung.
Also ihr stellt auch die Briefings für die Kundinnen und dann für die Influencerinnen.
Wir machen das auch ganz oft durch Briefing-Calls, einfach. Das muss gar nicht lang dauern. Es sind 10, 15 Minuten, wo man vielleicht mit der Creatorin oder mit dem Management drüber spricht, okay, was ist die Erwartungshaltung? Ist das überhaupt möglich? Einfach mal abklären, okay, ist das auch seitens der Creator realistisch oder nicht? Als Agentur oder als Kunde hast du oft Vorstellungen, die der Creator ja gar nicht umsetzen kann oder die einfach nicht passend sind, dass man das einfach mal abklärt. Und dann natürlich auch Content-Freigaben, macht das auch überhaupt Sinn? Also ich muss sagen, wir arbeiten fast nur mit Kunden zusammen, wo das komplett über uns läuft, wo wir auch die Freigaben machen, wo wir auch Posting-Pläne erstellen, also wo wir dahingehend wirklich überall mit drinnen sind und auch im Nachgang natürlich reporten, also was hat gut funktioniert und was nicht.
Das heißt, verstehe ich das richtig, dass oft die Kundinnen den Content erst sehen, wenn er live ist, weil ihr quasi die Hoheit darüber habt, den Content freizugeben?
Genau.
Weil ihr quasi so nah dran seid, dass ihr wisst, was geht und was geht nicht.
Genau. Deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir als Agentur gebrieft sind. Also wir haben ganz lange mit einem Kunden gearbeitet, die in Österreich einfach keine Produktbriefings hatten, wo ich mir immer denke, als Agentur ist es super schwierig, wenn ich jemanden über das Produkt aufklären soll und ich nicht mal genau darüber Bescheid weiß, wie soll ich dann weitergeben, was wichtig ist und was nicht. Also ich finde es schon immer wichtig, dass man im ersten Step einfach als Agentur gebrieft wird, dass du weißt, was ist das Besondere oder auch vielleicht vom Unternehmen irgendwie, was sind Besonderheiten oder ist es ein Familienunternehmen, dass man so ein bisschen emotionalen Wert hat, damit du das einfach auch gut nach außen tragen kannst.
Und ich finde, das ist auch immer wichtig, die Influencerinnen testen zu lassen. Also wir hatten das auch einmal, Nahrungsergänzungsmittel, wo es dann geheißen hat, quasi es muss nächste Woche online gehen und wir haben gesagt, ja, aber wir haben es ja noch nicht getestet. Ja, quasi das geht sich jetzt nicht aus und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil das kann ich bei Kleidung machen, weil die gefällt mir nicht, steht mir nicht, was auch immer das bedeutet, aber gerade Nahrungsergänzungsmittel oder auch Beauty-Produkte, finde ich, das kann auch sein, dass es für meine Haut nicht funktioniert, aber für deine schon. Deswegen ist das Produkt nicht schlecht, aber bei mir passt es halt nicht. Und ich glaube, auch das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Wir haben ja gesagt, die Branche wird immer professioneller und es kommt immer mehr an. Aber ganz offen, ich habe trotzdem das Gefühl, es läuft so Influencer-Marketing ein bisschen mit. Die als Marketing sollen das halt noch so mitmachen. Was passiert denn, wenn das nur so nebenbei mitläuft?
Wie alles, wenn du das nebenbei mitbetreust, wird es nie wirklich den Unterschied machen. Also du wirst nie richtig Ziele sehen oder irgendwie Erfolge spüren, wenn das nebenbei läuft, würde ich sagen. Also wenn, dann würde ich da schon eine Strategie dahinter setzen, irgendwelche Ziele definieren, dass man sagt, okay, das möchte man erreichen und dann muss man da auch ein bisschen dafür arbeiten. Dass so nebenbei mitlaufen ist halt immer schwierig.
Ich finde Ziele auch so wichtig und ich finde, das klingt ja zu logisch, wenn wir jetzt da sitzen, aber ich finde, es passiert mir ganz oft, dass ich mit einem Unternehmen oder mit einer Kundin an einem Call bin oder im Treffen, wie auch immer, und sage, na, was sind denn die Ziele? Und dann merkst du kurz so, dass die das oft gar nicht genau wissen, was das ist. Also schon so verkaufen oder mehr Follower. Und ich sage immer, aber was heißt mehr Follower? Wenn wir einen Follower mehr dazu kriegen, ist das Ziel ja dann erreicht, oder? Mhm. Und dann merkst du aber so, Nein, schon mehr. Also ich, aber wir brauchen ein bisschen, und ich glaube, dieses Thema Messbarkeit, nicht im Sinne von jetzt umsetzen, sondern auch quasi Ziele zu setzen, die ich messen kann und sagen kann, okay, ich möchte wirklich x Prozent oder so viel FollowerInnen oder so viel Reichweite, sich wirklich Ziele zu setzen, wo ich nachher auch schauen kann, habe ich das erreicht? Weil wenn ich nur sage, na, mehr Reichweite und ich habe quasi eine Person mehr als sonst, ist es theoretisch mehr Reichweite. Aber meistens nicht das, was die Leute wollen.
Voll, also wirklich klar definieren, das auch schriftlich festhalten, da einfach eine Strategie dahinter setzen, ein Konzept und dann im Nachgang auch auswerten, hat das funktioniert oder nicht.
Mhm. Und nämlich auch, was hat gut funktioniert und warum hat es gut funktioniert und eben auch das, was nicht gut funktioniert hat. Das heißt, das Erste ist quasi immer eine Zielsetzung, was möchte ich erreichen und sich dann zu überlegen, mit wem oder durch jemanden, wen kann ich diese Ziele erreichen, dann wahrscheinlich im nächsten Schritt das Budget und wie teile ich das auf die Personen auf. Und so wie du gesagt hast, ja im besten Fall, gerade wenn man nicht unendlich viel Budget hat, lieber wenig Personen, aber langfristiger denken als 10 Personen einmal zu aktivieren und dann sich quasi anschauen, was hat's gebracht. Und da lasst ihr euch dann wahrscheinlich die Zahlen auch schicken von den CreatorInnen und interpretiert die.
Genau.
Arbeitet ihr auch mit einem Tool?
Nein.
Alles quasi Instagram
oder der Kanal? Wir haben immer wieder mit Tools gearbeitet, auch kundenseitig, weil die das wollten und weil die einfach gute Erfahrungen damit hatten. Ich muss aber sagen, ja, Tools sind vielleicht hilfreich, vielleicht in der Auswahl der Influencer, wo man vielleicht mal vorab klären möchte, okay, welche Zielgruppe sprechen die an oder was ist so die Länderverteilung. Aber im Nachgang sind immer noch die realen Insights wahrheitsgetreu.
Die besten,
also alle Tools der Welt. Ich habe noch nie wirklich so genaue Tools irgendwie testen dürfen. Wenn es welche gibt, bin ich da voll offen. Aber die
dann
echt,
sagt es uns bitte.
Ja, gibt er in die Kommentare. Ja. aber die echten Insights sind einfach
sind
immer
die
noch die besten.
Zum Schluss jetzt noch der Marketingverantwortlichen oder auch der Finanzabteilung so eine Sache mitgeben könntest, die du dir auch wünschen würdest, was quasi vielleicht Erwartungshaltungen, Bereitschaft, Offenheit angeht. Was wäre das?
Ja, einfach, glaube ich, ein bisschen offener gegenüber dem Thema zu sein, auszuprobieren, sich Leute ins Boot zu holen, die sich auskennen, die da eine Expertise haben und es zu testen, weil es ist, wie du gesagt hast, ganz am Anfang ganz oft so, dass klassische Werbung da irgendwie nie in Frage gestellt wird, obwohl die Zahlen oft schwieriger messbar sind, frage ich mich bis heute noch, warum das so ist. Aber einfach Offenheit gegenüber der Branche und wirklich ein Budget mal definieren, ausprobieren und ja, einfach
schauen. Ja. Und ich vielleicht, wenn ich da eine Sache noch ergänzen darf, auch offen zu sein, dass da Leute mit 22 oft genauso viel oder mehr Ahnung haben als jemand, der irgendwie seit 20 Jahren Berufserfahrung hat, weil ich finde gerade Social Media Marketing, Influencer Marketing, du hast vorher eh schon das Wort Digital Natives gesagt, da wächst eine Generation heran, die mit diesen Dingen so schnell und so gut umgehen kann und dann nicht quasi zu sagen, nein, ich nehme jemanden oder ich brauche im Team jemanden, der irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat. Wenn das jemand ist, die sich gern damit beschäftigt, dann kann so eine Person so viel wert sein.
Extrem.
Und vielleicht sogar noch studieren und das geringfügig irgendwie nebenbei machen und da unterstützen, je nach Größe, ist, finde ich, auch sowas. Ich habe das Gefühl, es ist immer so, Berufserfahrung wird zu groß geschrieben und das kann irrsinnig wichtig sein, aber gerade in dem Bereich ist halt, haben die Leute nicht ewig viel Berufserfahrung,
weil es
ein neues
so
Feld
jung.
Ist.
Das sehe ich ja selbst auch jetzt, wenn wir irgendwie Stellen ausschreiben. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn es jemand ist, der vielleicht schon Erfahrung gesammelt hat oder was auch immer. Aber wir haben fast nur Mitarbeiterinnen, die Bernsteiger sind, die da gar keine Erfahrung haben und die sich, also die da lernen wollen. Mhm. Und das ist.
Und es ist halt ein People's Business. Ich finde,
das
sind so viele Soft Skills,
wenn du
die man auch lernen
möchtest,
kann.
Wenn du da motiviert bist, dann wird das auch funktionieren.
Ja. Und vielleicht ist noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zum Schluss. Wir haben ja gerade gesagt, Expertise und mehr darüber lernen. Und am 23. April in den Sophiensälen findet zum zweiten Mal der Bass & Beyond Summit statt. Magst du uns kurz sagen, was dort passiert?
Ja, also am 23. April veranstalten wir zum zweiten Mal, beim ersten Mal war ja Maven noch mit dabei, unseren Bass & Beyond Summit. Karin sagt immer, die kleine OMR, würde ich gar nicht so sagen, weil...
Die coolere, würde ich sagen.
Die einfach, wir wollen da nicht wirklich rund um Zahlen und Buzzwords, sondern da soll es einfach wirklich Mehrwert geben. Es sind wieder extrem coole Marken und Creator mit dabei.
Also wen dürfen wir schon announcen?
Es sind eigentlich relativ viele schon announced worden. Also wir haben sowohl KI mit dabei von Mike John von Loop, also der ist da super involviert. Wir haben mit dabei einen Agency-Panel, wo wir auch drauf sitzen werden, wo man von den Agenturen aus Wien noch mehr lernen kann, wie sich vielleicht auch die Branche entwickelt hat und was sich so die letzten Jahre getan hat.
Der Martin Kasum ist noch dabei, Martin, der war letztes Jahr schon sehr spannend.
Genau, dieses Jahr mit Netzwerken. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, auch spannend. Wir haben zum Beispiel Café am Rande der Freundlichkeit mit dabei, cool, den Podcast. Wir haben ein Nischenpanel, wo die Stevie mit dabei ist. Das ist Stevie zum Beispiel. Wir haben die Karin wieder mit dabei mit einer Keynote.
Die Rosemary Alaba. Genau, die Rosemary. Gute Leute. Voll, wir werden einfach den Link zu den Tickets. Gibt's noch Tickets?
Ja, gibt noch
ein
Tickets.
Ein paar Tickets gibt's noch. Können wir in die Show Notes. Ja. Packen. Und ich freue mich, wenn wir und auch viele ZuhörerInnen uns am 23. April in den Sophiensälen sehen.
Würde ich mich auch sehr freuen.
Danke, dass du da warst, Annika.
Danke dir.
Das war Folge 1 von Maven Talks mit der Annika von CYK Collective. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nach jeder Folge so ein paar Key Learnings, Key Takeaways mitnehme und euch noch einmal zusammenfasse. Was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe aus dem Gespräch ist, dass die Annika und ihr Team im ersten Schritt immer die Erwartungshaltung abfragen. Wo soll die Reise hingehen? Was erwarten sie sich aus der Kooperation? Weil nur wenn diese Erwartungshaltung klar abgesteckt ist, kann der Erfolg danach auch wirklich tatsächlich gemessen werden. Punkt 2. Influencer Marketing kann Produkte und Dienstleistungen einfach schon in der Awareness-Phase ins Spiel bringen und inspirieren. Es gibt genug Accounts und es gibt genug Beispiele, wo InfluencerInnen verkaufen, aber es sollte nicht als Number One Hard-Selling-Kanal gesehen werden. Annikas Wunsch an Briefings, sie sollten so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein. Und das Stichwort kreative Freiheit spielte eine ganz große Rolle, womit wir auch schon bei Punkt 4 wären, Storytelling is key. Bindet die InfluencerInnen ein, vergesst es nicht, sie kennen ihre Community am besten, sie wissen, was funktioniert, sie wissen, was ankommt, sie wissen, wie der Content ausschauen muss, damit er wirklich performt. Und das kann man sich als Unternehmen einfach wirklich zu Nutzen machen, wenn man diese Expertise und dieses Vertrauen nutzt. Das war's von mir, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.